Ich habe es von meinen Eltern unterschreiben lassen, in Schweinfurt an das Familiengericht geschickt, ohne irgendwas dazu. Ich sagte, ja, muss doch funktionieren. Und dann kam nach, ich sag, 2, 3 Wochen eine briefliche Antwort, aber da fehlt doch ein Businessplan. Ey, da ist kein fundiertes Wissen da, da ist nichts dahinter. Und dann habe ich halt meinen Businessplan den einfach durchgeschickt. Dann war das echt noch so ein 2-3 Wochen Ding und konnte mich dann bei Elster und so weiter überall registrieren.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hi, herzlich willkommen zum Podcast von fürgründer.de. Wie funktioniert die Gründung, wenn man minderjährig ist? Was sind die besonderen Herausforderungen, wenn man jung gründet? Das bespreche ich mit einem der jüngsten Gründer Deutschlands, Jakob Hebenstreit. Er hat als Minderjähriger gegründet und ist derzeit Co-Geschäftsführer der Gastro-App Gainback. Er konnte bisher auch schon mehrere Preise gewinnen und war auch bereits im ZDF-Morgenmagazin zu Gast. Andererseits ist er sehr aktiv im Young Founders Network, eine Plattform, die sich an Gründer unter 25 richtet. Hi Jakob.
Hi René, freue mich sehr, heute hier zu sein.
Jakob, starten wir direkt los. Warum hast du eigentlich so früh gegründet und was begeistert dich am Thema Gründen so?
Ja, also ich glaube, mein Riesenvorteil, den ich damals hatte, war tatsächlich, dass Corona da war, weil ich auf einmal so viel Zeit hatte, mich mit eigenen Thematiken beschäftigen zu können. Und ich habe, seitdem ich so 10, 11 bin, schon immer den Drang so gehabt, ey, ich möchte mal Chef werden, was Eigenes umsetzen. Mhm. Und dann hatte ich plötzlich mit 14 halt so viel Zeit, was Eigenes auf die Beine stellen zu können, und das war halt das Programmieren. Und das hat mich dann schlussendlich in diese Gründenthematik reingeführt, weil ich gesagt habe, ey, ich habe hier was entwickelt, jetzt möchte ich damit auch schlussendlich Geld verdienen. Und so bin ich dann schlussendlich halt in diese ganze Startup-Bubble und so weiter reingestolpert.
Okay. Und was haben deine Eltern und dein Freundeskreis gesagt?
Also am Anfang war es natürlich, ja, okay, was macht denn jetzt der 15-, 16-jährige Sohn da auf einmal? Meine Mutter und mein Vater, die haben relativ wenig mit dem Gründen zu tun, also sind beide Arbeitnehmer. Und da war halt immer so das Ding, ja, mach mal, aber lass Schule und Studium und so weiter, das soll auch immer noch ein wichtiger Bestandteil sein. Ja. Und das lief am Anfang echt gut. Da habe ich gesagt, ey, ich mache mein eigenes Zeug, aber konzentriere mich auch weiterhin auf die Schule. Bei meinen Freunden war es natürlich auch am Anfang, ja, warum gehst du jetzt nicht mit auf jede Feier? Warum gehst du da nicht mit aufs Fest? Warum programmierst du daheim? War also viel Skepsis. Aber das hat sich jetzt mit den Jahren auch komplett gelegt und wirklich jeder feiert, will irgendwie bei uns arbeiten, will Praktikum machen. Also das ist schon sehr, sehr cool.
Ja, aber glaube ich, ganz spannender Aspekt, so wie du gesagt hast, es ist dann weniger Zeit für Freizeit.
Ja, das auf jeden Fall. Also gerade am Anfang, wenn man sagt, man hat noch nicht wirklich Skills jetzt in Richtung, ich war immer so der Programmierer, das musst du ja erstmal alles beibringen. Und ja, vor 3, 4, 5 Jahren, da gab es ja noch kein ChatGPT und so weiter, wo du sagst, mal solche Skills kannst du dir vielleicht einfacher beibringen als damals. Und da war halt die Sache mit YouTube, mit Büchern und so weiter, mit Webseiten, wo man sich das alles selbstständig beibringen musste. Und das ist halt ein riesen, riesen Zeitaufwand. Und so war das halt immer ein Thema, dass ich am Wochenende anstelle auf ein Weinfest zu gehen, halt bei mir im Keller gesessen war und irgendwelche YouTube-Videos angeschaut habe.
Mhm. Ein Aspekt, was deine Eltern ja schon angemahnt haben, Schule und Studium sollen nicht darunter leiden. So, jetzt sind ja schon ein paar Jahre später. Du wärst ja jetzt in dem Alter zu studieren. Wie sieht's denn aus mit dem Studium?
Ja, also ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht und da war so das Thema, ich mache zusammen, also mein jetziges Startup zusammen mit einem, eben als mit einem Kumpel von mir, meinen Co-Founder jetzt Lorenz. Und da war so das Ding, ey, wir haben nichts zu verlieren. Wir haben keine Verpflichtungen, wir haben noch kein Haus, keine Familie, keine Kinder jetzt so zum Beispiel. Was sollen wir denn verlieren? Wir können nichts riskieren. Und deswegen haben wir gesagt, anstelle jetzt ein Studium richtig anzufangen, setzen wir wirklich 100% auf unser Startup, sind in ein eigenes Büro gezogen, von daheim weg, und haben uns wirklich nur auf eine Sache konzentriert. Und das war halt ein enormer Push, weil wir gesagt haben, ey, wir können genau das machen, was uns antreibt, und müssen uns jetzt nicht um irgendwelche Vorlesungen kümmern.
Und wie haben deine Eltern darauf reagiert?
Ja, das war ein sehr, sehr harter Punkt, wo wir auch ja sehr lang uns drüber ausgetauscht und noch ein Stück weit gestritten haben, weil das von denen, wie gesagt, auch damals schon gesagt, ja, du musst doch was Gescheites machen, du musst doch irgendwas in der Hand haben, was du dann vorweisen kannst. Und da war mein Argument eigentlich recht einfach. Jetzt, wie gesagt, ich habe nichts zu riskieren. Ich kann immer noch anfangen zu studieren. Wenn ich jetzt sehe, ey, in 1, 2 Jahren reizt mich der Studiengang vielleicht doch komplett, dann kann man das immer noch anfangen. Und was ich eben auch gesagt habe, ich baue mir so ein krasses Netzwerk auf mit Geschäftsführern, mit anderen Unternehmern, die Companies führen, wo ich sagen könnte, ey, mit meinem Skillset, was ich mir über die Jahre jetzt aufgebaut habe, könnte ich da trotzdem super einfach reinkommen, ohne dass ich jetzt einen Abschluss brauche. Und das waren eigentlich die zwei Aspekte. Nein. Plus halt eben, dass sie auch Erfolge gesehen haben, dass ich sehe, ey, okay, da geht was voran, der macht was Gescheites, haben es komplett fein gefunden und feiern es komplett.
Ja, gute Argumentation. Dann lass uns jetzt zu dem Ablauf kommen, wie man eigentlich tatsächlich gründet, wenn man jünger als 18 ist, weil grundsätzlich hält Gründen ja schon eine ganze Reihe an bürokratischen Herausforderungen parat, ne? Eine ganze Reihe an Ämtern, die man da durchlaufen muss.
Ja, ja.
Wie ist es aber zusätzlich noch, wenn man unter 18 gründen möchte, weil grundsätzlich muss man eben volljährig sein. Was musstest du da alles beachten?
Genau, also als ich mich da mit der Thematik beschäftigt hatte und gesagt habe, ey, ich möchte jetzt ein eigenes Unternehmen gründen oder ein Gewerbe schlussendlich, war natürlich der Punkt, auf den ich direkt gestoßen bin, okay, du darfst eigentlich nicht gründen, weil du nicht voll geschäftsfähig bist mit 16 damals. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und geschaut, okay, theoretisch ist es möglich, wenn man eben vors Familiengericht geht und da quasi seine unbeschränkte Geschäftsfähigkeit erstreitet, sage ich jetzt mal. Und um das aber machen zu dürfen, braucht man einige an Formalitäten, Dokumenten und so weiter, damit es überhaupt rechtsmäßig ist und dass man so eine Anfrage stellen kann. Mhm. Und da habe ich im Internet auch einmal ganz plakativ geschaut, okay, gibt es da irgendwelche Formulare, die man sich downloaden kann? Und da waren dann irgendwelche Paragraphen, so ein kurzer Abschnitt mit, hiermit beantrage ich, dass ich ein Gewerbe unter 18 anmelden darf mit Paragraph XYZ. Und habe das ausgedruckt, habe es von meinen Eltern unterschreiben lassen und habe es einfach mal in Schweinfurt an das Familiengericht geschickt, ohne irgendwas dazu. Mhm. Ich sagte, ja, muss doch funktionieren. Und dann kam nach, ich sag, 2-3 Wochen eine briefliche Antwort. Ja, aber da fehlt auch ein Businessplan und warum hast du das vor? Und Motivationsschreiben von deinen Lehrern, deinem Direktor und so weiter. Und dann habe ich mal mit dem telefonieren, mit dem Rechtspfleger, der war auch super cool drauf. Also der war, ich schätze mal so 40, 50 und hat es noch nicht gehabt, aber fand's cool. Er hat aber gemeint, als ich da die Antwort oder das Schreiben geschickt habe, nur mit dem Dokument, ey, ich möchte hier was Eigenes gründen, hat er gedacht, ja, wollte er eigentlich zurückschreiben, ja, nee, geht eigentlich nicht, weil er gemeint hat, ey, da ist kein fundiertes Wissen da, da ist nichts dahinter. Mhm. Und dann habe ich halt meinen Businessplan von meinem Direktor, einen langen Zettel, von meiner Klassenlehrerin damals in der 9. Klasse, ja, Motivationsschreiben einfach von meinen Eltern, Mama, Papa, und hab's den einfach durchgeschickt. Und da hat er dann gemeint, das war echt so einer der ausführlichsten Businesspläne, die er gelesen hat und fand's mega cool. Und dann hat er mich aber erstmal nach Schweinfurt eingeladen in Gericht, um mal zu gucken, ob ich überhaupt geistig in der Lage bin, sowas Eigenes durchführen zu können. Also das ist so quasi der zweite große Schritt, dass eben die mentale Tauglichkeit, sage ich mal, festgestellt wird, ob das überhaupt Sinn macht, dass man einem Minderjährigen so diese Macht, sage ich mal, ein Stück weit in die Hände legen darf. Und da waren dann noch 2 Jurastudentinnen dabei, die eben auch einfach mal geschaut haben, mitbewertet haben. Und der hat dann einfach so Fragen gestellt, ja, was möchte ich damit erreichen? Was möchte ich eigentlich gründen? Habe ich die ganzen Thematiken rund um Steuer, Buchhaltung und so weiter, habe ich das im Blick oder bin ich da komplett blank? Also die Fragen waren da super berechtigt und super sinnvoll. Und da musste ich mich auch wirklich drauf vorbereiten. Habe dann halt zum Beispiel mit dem Opa, der war früher Buchhalter, habe mich halt mit dem lang unterhalten, ja, welche Steuerthematiken kommen da auf mich zu, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kleingewerbe gründe. Ja. Und war da eigentlich recht gut vorbereitet, bin dann, habe noch Marketingstrategien, sowas einfach erläutert. Und der fand es mega cool. Was aber ein sehr, sehr großer Punkt war, wie jetzt bei meinen Eltern, bei meinem Direktor und auch bei ihm, war das Thema Schule. Mhm. Das Gute war halt, dass ich zu dem Zeitpunkt der 9. Klasse, ich hatte einen Einserschnitt. Also ich war wirklich sehr, sehr gut. Habe ich gesagt, ja, das ist kein Problem, ich kann das, es läuft. Und das war halt dann gesagt, okay, wenn es weiterhin so bleibt und deine Noten sich nicht drastisch verschlechtern, dann können wir das Ganze machen. Und dann war das echt noch so ein 2-3-Wochen-Ding, bis dann eben alle Briefe und so weiter da waren. Und damit bin ich dann einfach zu unserem Gewerbeamt gegangen, habe das Ganze vorgelegt, habe meinen Gewerbeschein ausgefüllt und konnte mich dann bei Elster und so weiter überall registrieren.
Gab es da Rückfragen im Gewerbeamt? Also häufig erleben die das vermutlich auch nicht.
Ja, also das Coole ist halt, bei uns ist es relativ klein und da kennt sich so jeder jeden. Und Okay. Jetzt habe ich zum Beispiel die einen, die habe ich da auch gekannt. Die ist die Schwester von einem, mit dem ich Fußball spiele. Und da kann man dann halt einfach ganz cool drüber reden. Und die wusste es auch schon, dass ich so ein bisschen was in die Richtung mache. Und da das ja alles gepasst hat und vom Gericht abgesegnet wurde, war da jetzt keine Sache, wo man eben groß. Und das Gute ist halt, es war ja ein Kleingewerbe, es war jetzt keine UG oder GmbH, wo ich zum Notar oder so hätte gehen müssen, sondern 35 Euro und fertig.
Ja, was ja aber mit einem Kleingewerbe oder auch generell einer Personengesellschaft verbunden ist, ist ja die persönliche Haftung. So, auf Spielplätzen gibt es ja immer das Schild, Eltern haften für ihre Kinder. Wie sieht das denn eigentlich dann aus, solange du dann eben noch nicht volljährig bist, aber eben ja geschäftsfähig?
Genau, das war auch so der erste Beweggrund damals, wo ich gesagt habe, theoretisch könnte ich mir ja den ganzen Prozess sparen, wenn ich quasi zu meinen Eltern sage, ey, könnt ihr ein Kleingewerbe in eurem Namen anmelden? Mhm. Ich verwende es dann quasi. Aber da hätten wir halt eben die Sachen mit der persönlichen Haftung gehabt. Theoretisch würden die dann halt komplett privat haften, mit ihrem Haus, Auto, whatever. Ja. Und ich habe dann gesagt, nee, das will ich nicht. Ich will für meine Fehler theoretisch selbst gerade stehen. Und habe dann gesagt, ich will alles über meinen Namen laufen lassen. Und das wäre eben der Fall, wenn da eben irgendwas passiert wäre, in Form von einer Abmahnung, Klage etc., dann wäre ich halt privat haftbar gewesen. Das Gute ist halt, so viel mit Privaten hätte ich nicht haften können. Aber ich habe dann halt eben zum Beispiel dem Rechtspfleger versprochen, ich gehe mit dem Anwalt in den Austausch, lasse mich da komplett rechtssicher eben absichern, schaue, dass Impressum richtig ist, meine AGBs und so weiter, Datenschutzerklärung, dass das alles passt. Und da muss man ja fairerweise sagen, da gibt's ja am Anfang gerade nicht so viele Sachen, wo man abgemahnt und so weiter werden dürfte. Also da vielleicht auch ein Stück weit, weil das schon ein großer Painpunkt und so ein Stück weit auch Angst war, ey, wenn man abgemahnt wird. Aber am Ende des Tages, ich finde, man macht da sich zu viel Gedanken und soll einfach mal starten und dann kann man immer noch schauen.
Ja, vielleicht da aber auch der Hinweis, wir haben eine spannende Podcast-Folge mit einem Rechtsanwalt zu dem Thema, gerade Online-Shop starten und worauf da Impressum, Datenschutzerklärung, AGB, wo darauf zu achten ist. Also insofern, da kann man sich ganz gut durcharbeiten und dann kriegt man das auch hin. Das heißt aber in der Praxis, deine Eltern hätten dann nicht gehaftet, also.
Genau, weil ja quasi alles über mich läuft, das ist komplett getrennt von meinen Eltern und die hätten damit schlussendlich gar nichts zu tun gehabt.
Hast du in eurem Netzwerk eben auch, weil du hast ja gesagt, okay, ich habe keine UG gegründet und so weiter, hast du auch Einblick, wie das laufen würde oder ist das auch möglich?
Also ich glaube, bei meinem wäre es jetzt nicht möglich gewesen, weil der Rechtspfleger einfach gesagt hätte, nee, sowas macht er nicht. Mhm. Aber ich habe es auch von anderen gehört, die auch mit 16, 17 schon eine UG gegründet haben. Ich sage, es ist auch möglich, wenn man einfach sich noch besser darauf vorbereitet, noch zeigt, ey, ich habe hier zum Beispiel schon einen Steuerberater, der das Ganze machen könnte. Ich habe hier Dokumente vorbereitet. Ich habe zum Beispiel einen großen Bruder, der hat schon eine GmbH gegründet. Dann glaube ich auch, dass es möglich ist. Ist halt nur die Frage, was will man umsetzen? Macht es überhaupt Sinn, jetzt schon direkt eine UG zu gründen? Oder geht es nicht vielleicht auch schneller und einfacher mit einem Gewerbe? Aber ich glaube auch, dass es tendenziell möglich ist.
Okay. Du hast ja über das Young Founders Network auch Zugang zu vielen anderen jungen Gründern. Welche Themen werden da häufig aufgebracht? Also was sind so die Schmerzpunkte von jungen Gründern?
Ich habe vor ein paar Tagen nochmal in die Gruppe reingeschaut und da war genau wieder dieses häufigste Thema. Wo finde ich einen extrem guten Steuerberater, der nicht zu teuer ist? Mhm. Weil das ist, also gerade diese Steuerthematiken, Buchhaltung und so weiter, das ist eigentlich der absolut größte Painpoint, den wir junge Gründer haben. Weil wenn du mit 16, 17, 18 gründest, du hast keinen Plan von Steuern, ehrlich gesagt. Also wenn du da jetzt nicht irgendwie einen Buchhalter oder einen Steuerberater bei dir in der Nähe hast, bist du da mal komplett lost in der Schule, wirst du niemals irgendwas von Steuern hören, gar nichts. Und da hast du ja natürlich jetzt mittlerweile mit ChatGPT und so weiter, das natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, hast du aber trotzdem die Möglichkeit, dir schon mal einen groben Überblick zu geben, okay, was ist wichtig, was fällt an, welche Sachen muss ich beachten, was ist Elster, solche Sachen. Aber damit es halt wirklich sauber und ordentlich abläuft, brauchst du schlussendlich, wenn du eine GmbH gründest, brauchst du einen Steuerberater, da führt erstmal nichts dran vorbei. Und da hast du ja natürlich wieder den nächsten Painpoint, dass so ein Steuerberater bei 2000 Euro anfängt, dass der deinen Jahresabschluss macht und so weiter. Und da einfach Zugang zu haben zu eben den ganzen Steuerberatern, die vielleicht auch online machen, solche Sachen, das ist einfach noch super schwierig. Und da einfach reinzufinden und sich auszutauschen, da hilft so eine Community echt schon enorm.
Ja, muss ich aber auch relativieren, das ist nicht nur bei Junggründern so. Also wir machen ja auch regelmäßig Webinare, zum Beispiel zum Thema E-Rechnung und auch dort sind einfach die Fragen sehr häufig, ja, wo finde ich denn Steuerberater? Ja. Ne? Welche Steuerberater nehmen dann überhaupt noch Gründer oder Selbstständige an? Und das sind halt ganz, ganz wenige momentan. Ne? Weil natürlich, die haben auch Nachwuchsprobleme. Gleichzeitig sind die einfach mit vielen anderen Themen rund um Grunderwerbsteuer, also diese ganzen Immobilienthemen, super ausgelastet. Und Gründer und Selbstständige sind tatsächlich nicht attraktiv. Ne? Weil viele von denen sind nach 2-3 Jahren, wenn sie dann groß genug sind, dass sie auch dem Steuerberater Umsatz bringen, wieder weg. Und deshalb gehen die da oftmals gar nicht in die Akquise beziehungsweise nehmen da noch neue Kunden auf. Andersrum, sie schmeißen eher sogar Bestandskunden raus. So, also es ist ganz, ganz schwer, nicht nur bei jungen Gründern. Aber klar, so diese Berührungsangst ist da, glaube ich, noch, also die ist überall groß ausgeprägt, aber gerade dann in den jungen Jahren wahrscheinlich noch stärker. Aber ich glaube auch positiv, dass das Bewusstsein da ist. Genau. Das ist ja schon mal gut, dass da nicht einfach so mal losgemacht wird und sich da irgendwie gar keine Gedanken gemacht werden.
Das Gute ist auch, wir haben bei YFN jetzt mittlerweile über YouTube so einen Bürokratie-Crash-Kurs, wo eben genau diese Themen, wo muss ich mich mit meinem Unternehmen anmelden, warum zahle ich irgendwelche Steuern, welche Steuererklärung muss ich abgeben, dass das halt erstmal überhaupt aufgebracht wird. Und dass Leute sich dann schauen können, ah, okay, das trifft jetzt auf mich zu, das muss ich machen. Mhm. Einfach mal generell zu wissen, ah, okay, was bedeutet das eigentlich alles? Und das ist halt super spannend, gerade wenn man da jetzt reinkommt in die ganze Thematik. Ja.
Was gehört noch zu den großen Fragen der jungen Gründer bei euch?
Ich glaube, die zweitgrößte Frage ist immer, ey, gibt es jemanden, der Bock hat, mit mir zu gründen? Mhm. Also viele haben ja so coole Ideen, aber es scheitert meistens halt daran, dass sie es nicht umsetzen können, weil sie zum Beispiel keine Tech-Erfahrung haben. Mhm. Also das ist so das Häufigste, gibt es jemanden, CTO zum Beispiel, jemanden, der programmieren kann? Klar, auf der einen Seite kann man es mittlerweile mit so vielen AI-Tools wie jetzt Lovable, Framer und so weiter, kann man es relativ schnell umsetzen, aber stößt halt super schnell an irgendwelche Grenzen, wo man sagt, ja, okay, ich habe jetzt ein MVP aufgesetzt, aber um das wirklich geschäftsfähig zu machen, dass Leute das kaufen wollen, da braucht es einfach wirklich einen richtigen Entwickler. Und das ist so ein riesen Painpoint, da jemanden zu finden, der programmieren kann, aber auch ein Stück weit dieses Unternehmerische mitbringt. Dass man sagt, man kann nicht nur am PC sitzen, sondern ist auch einer, der mal rausgeht auf Events und auch mal vor Leuten steht und das Ganze präsentiert, mal pitcht. Weil das ist am Anfang das Allerwichtigste, dass du halt sagst, klar, du baust ein Produkt auf, aber wenn du mit 16, 17 da am Markt bist, du hast kein Netzwerk, du hast keine Reichweite, du kennst nicht die richtigen Leute, du hast keine Investoren oder irgendwas, Business Angels, da musst du auf Events gehen, meiner Meinung nach. Du musst dich mit ganz vielen Leuten connecten. Und wenn du da einfach nur ein Co-Founder bist, der nur in seinem Zimmer sitzt und irgendwas vor sich hin entwickelt, ist schwierig.
Da hast du halt eher einen Mitarbeiter, ne? Also genau. Den du natürlich nicht bezahlen kannst am Anfang, aber das wäre halt kein Mitgründer. So, ne? Gerade dieses Thema, du bildest ja nicht nur Skills, also diese Hard Skills, wenn man so möchte, sondern gerade auch dieses gemeinsam an einer Sache arbeiten, sich in schwierigen Phasen unterstützen. Also das ist halt auch super wichtig, ne? Weshalb man eben nicht alleine gründen möchte, verständlicherweise in dem Alter.
Also ich habe ja mein erstes Startup habe ich auch alleine gegründet und das ist schlussendlich halt im Sand verlaufen, weil ich musste alles gleichzeitig machen. Ich musste gleichzeitig die Plattform weiterentwickeln, ich musste gleichzeitig Vertrieb an Schulen machen, der jetzt auch nicht gerade einfach ist, muss Marketing machen, muss User reinholen, muss mich um Steuerthematiken kümmern und das macht auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und jetzt mittlerweile mit dem Lorenz haben wir das super cool aufgeteilt, ich mache mehr Entwicklung, gerade auch viel jetzt so, wo wir später nochmal drauf kommen, so LinkedIn-Marketing, Social-Media-Marketing und er konzentriert sich halt auf den Vertrieb. Mhm. Und das ist halt super schön aufgeteilt, weil jeder so seine Kernkompetenz hat, haben jetzt eine Werkstätte drin, die eben sich auch nur Full-Fokus auf Social-Media konzentriert und da sind so quasi die wichtigsten 3 Punkte, Vertrieb, Marketing und Produkt, halt schön einfach abgedeckt.
Mhm. Was ist sonst noch Thema bei euch?
Ich glaube, was gerade am Anfang so bei relativ jungen Gründern ist, ist die Frage, okay, wann soll ich einen Investor reinholen? Mhm. Soll ich direkt von Anfang einen Business Angel, einen Mentor, der mich halt nicht nur mit Kapital, aber auch extrem viel Know-how, also Smart Money, quasi unterstützen soll? Oder soll ich halt einen Weg gehen und sage, ich bootstrap jetzt mein Startup hoch? Das ist auch gerade bei uns so ein Punkt, wo ich sage, da sind wir noch ein bisschen unschlüssig, weil wir jetzt sagen, theoretisch können wir das ganze Bootstrap weitermachen, aber um halt schneller wachsen zu können, können wir uns theoretisch ein Investment reinholen. Und da haben wir auch schon Anfragen. Ist halt nur die Frage, ja, macht Sinn? Ist es unser Weg? Ist es auch so, ich sag mal, ein Stück weit ein Mindset, so ein Leitfaden, ey, möchte ich hier ein Bootstrap-Startup aufbauen, möchte mein eigener Chef sein und mir nicht von irgendjemandem reinquatschen lassen? Und da geht's auch vielen anderen so, dass da einfach so ein Stück weit ein Dilemma ist, wo man sagt, wage ich jetzt den Schritt daraus und investiere halt Monate, es dauert ja immer, bis dann so ein Investment wirklich auch durch ist, ja. Investiere ich Monate da jetzt rein und für ganz viele Fundraising-Gespräche nur mit Investoren, um dann halt am Ende mir ein Investment reinzuholen, aber 8 Monate quasi nicht gewastet, aber halt die ich auch in Produkt, in Vertrieb und so weiter reinstecken hätte können. Und deswegen ist gerade so eine Frage, ja okay, kann man nicht auch durch Förderung, Preisgelder und so weiter sich da erstmal Kapital anschaffen, um das dann zu verwenden, um einfach eine Pufferzone zu haben, wo man sagt, okay, jetzt kann ich einfach Vertrieb machen.
Ja. Ja, du gehst mit der Investmententscheidung halt einen ganz anderen Track dann auch, ne? Weil das ist ja nicht mit dem einen Investment getan, sondern damit ist ja schon der Weg geebnet zu den nächsten Finanzierungsrunden, um ja auch dem Investor der ersten Stunde irgendwann den Exit zu ermöglichen. So, ne? Also da hast du schon einen ganz anderen Zeitplan plötzlich und ganz anderes Wachstumstempo, was du dann hinlegen musst.
Genau.
Hat Vor- und Nachteile, beides.
Ja, und deswegen sage ich halt bei vielen jungen Gründern, das ist so eine Glaubensfrage, okay, was für ein Gründer will man schlussendlich selbst sein? Und da ist halt das Coole, weil wir halt alle noch so jung sind, wir können alles ausprobieren. Wir können sagen, wir bootstrappen jetzt ein Startup für 3 Jahre und dann sind wir immer noch 23. Ja. Und dann können wir uns durch das Netzwerk und so weiter, was wir uns aufgebaut haben, kann man sich dann für eine neue Idee oder für die gleiche Idee dann ein Investment rein. Also das ist halt das Coole und ich sag mal so ein bisschen der unfaire Vorteil, den wir halt haben. Wir haben halt sehr, sehr lange Zeit, die ganzen Skills aufzubauen, um halt so viel auszuprobieren.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Hast du noch so ein paar Spezialfragen, die du häufig hörst von den jungen Gründern?
Ja, also was bei vielen noch ein Thema ist, ist so die Frage, ey, wie mache ich Vertrieb? Darf man Kaltakquise machen? Wie soll man Kaltakquise machen? Was sind da die besten Dinge? Wie geht man auf seine Kunden zu? Wie findet man die Kunden? Und da ist es bei uns so, also gerade in der Gastronomie, wo wir es drin sind, wir machen schlussendlich eigentlich nur Kaltakquise mit Empfehlungsmarketing hinten dran. Und das ist halt auch so eine Frage, ey, wie gehe ich als 19-, 20-Jähriger auf, sag mal, irgendwelche gestandenen Geschäftsleute zu? Ja. Wie traut man sich das Ganze? Wie springt man da über seinen Schatten? Das bewegt viele. Und was ich glaube, das Allergrößte noch ist Kaltakquise E-Mail-Marketing erlaubt? Oder wird man da abgemahnt? Und das ist wirklich, das wird jede 2 Wochen bei uns debattiert. Aber da bin ich auch einfach der Meinung, klar, man sollte jetzt nicht an irgendwelche Anwaltskanzleien das Ganze rausschießen. Aber ich würde es trotzdem machen.
Ich glaube, das war mal der Carsten Maschmeyer auf einem Business Angel Jahreskongress, der da eine Keynote gehalten hat und dann meinte, erstmal machen und hinterher um Entschuldigung bitten. Ja. Man kann diesen Ansatz verfolgen, sollte sich aber durchaus bewusst sein, dass das mit dem ich frage dann um Entschuldigung nicht immer funktioniert. Also insofern Risikoposition dann durchaus betrachten, abwägen. Und ich glaube, gerade bei dem Thema E-Mail-Marketing und Kaltakquise per E-Mail, es ist ja auch ein Unterschied zwischen B2B und B2C.
Genau, ja.
Und neben dem E-Mail-Kanal gibt's ja auch LinkedIn, ne? Also da ist ja das Thema Anschreiben ganz anders. Man muss sich natürlich da Gedanken machen, wie, ja, geht man nicht unter, weil da werden ja die Leute andauernd angeschrieben. Aber auch so gibt's ja Wege, um Kaltakquise hinzubekommen.
Genau, ja, man soll es jetzt nicht komplett, ich sag mal, idiotisch machen, sondern halt noch mit einer gewissen, okay, macht das Ganze jetzt Sinn? Ist es wirklich ein Case, wo ich sage, oh, da ist das Risiko zu hoch? Ja. Oder sind es vielleicht schon Leute, wo ich sage, ah, okay, da macht Sinn, da ist es fein. Nee, das auf jeden Fall.
Ja, du hast ja schon eine spezifische Herausforderung auch bei euch angesprochen. Dann lass uns kurz auf Gainback eingehen. Aber zuerst mal die Frage, was macht ihr dort genau?
Also wir verwandeln quasi die Gäste von Restaurants in Social Brand Ambassador. Was bedeutet das Ganze? Der Lorenz, der kommt aus der Gastro und der hat bei seinem Vater gesehen, ey, die ganzen Gastronomen, die haben so viel um die Ohren, die müssen sich um so viel gleichzeitig kümmern. Und dann halt noch Social Media, das ist einfach zu viel, gerade für die kleinen Gastronomen. Wenn du eine Agentur und so weiter ranholst, dann zahlst du da gleich mal 1.000, 2.000 Euro im Monat. Und wir haben aber gesehen, ey, die ganzen Jungen, auch viele ältere Gäste, die machen mittlerweile die ganze Zeit Bilder, Videos von ihrem Essen und posten das Ganze in Social Media. Warum das nicht cooler nutzen? Und da haben wir dann eine App entwickelt, wo du als Gast einmal in ein Restaurant reingehst, entdeckst es über unsere App oder wirst halt durch einen Tischersteller auf Gambic aufmerksam und erstellst dann eine gebrandete Instagram-Story von deinem Essen und lädst das Ganze dann halt direkt über unsere App auf Instagram hoch. Da wird dann so ein Sticker drauf gesetzt, damit halt all deine Freunde sehen, ey, du warst jetzt in dem und dem Restaurant wieder essen. Schaut mega cool aus, ist super authentisches Marketing und am besten Fall kommen die Freunde dann auch mit ins Restaurant. Und dafür, dass du das Ganze gemacht hast, bekommst du dann ein Incentive vom Gastronomen. Das kann Cashback sein, es kann Deals sein, 2-für-1 Deals, die du einlösen kannst. Und so hast du halt einfach eine geile Win-Win-Situation. Du als Gast gehst ein bisschen günstiger essen, teilst ganz mit deinen Freunden und der Gastronom bekommt ein geiles Social-Media-Marketing. Und genau, das machen wir jetzt nicht mehr nur für die Gastronomie, weil wir haben auch super viele Anfragen aus anderen Bereichen bekommen, wie jetzt Automobilbranche, Events, Fahrradhändler. Haben wir jetzt eine Webplattform gebaut, wo das Ganze eben genau auch so möglich ist. Und das setzen wir jetzt eben auch schon in anderen Branchen mit ein. Aber der Hauptfokus ist nach wie vor auf der App.
Ja. Und hast du ja gerade gesagt, auch wenn das jetzt gut klingt vom Konzept her, wenn ihr in die Akquise geht, sprecht ihr mit Leuten, die in der Regel schon deutlich älter sind als ihr. Wie war das?
Ja, also wir haben in der Gastronomie letztes Jahr im April damit angefangen. Also da waren wir noch beide in der Schule. Und dann haben wir es halt so gemacht, dass der Lorenz nach der Schule nach Würzburg gefahren ist mit dem Zug und dann einfach in die Restaurants reingestiefelt ist. Und der Lorenz, das ist halt super cool durch seinen Vater, der ist halt auch Gastronom durch und durch, der hat halt dieses Extrovertierte, dieses Schmarrn und du einfach mit jedem Leuten reden, eine coole Stimmung verbreiten. Das hat er halt so gut in sich und deswegen hat er sich da einfach nichts geschissen, ist einfach in die Restaurants reingegangen und hat, das haben wir halt cool gemacht, einfach nach Feedback zu einer Idee gefragt. Und gerade am Anfang, wie willst du da anders da reden, wenn du da jetzt mit 16, 17, 18 waren wir da reinstiefelst und sagst, ey, ich will dir eine App verkaufen, solche Sachen. Und da haben wir uns dann einfach mit den Gastronomen hingesetzt, haben erzählt von der Idee, von der Story, ey, bei meinem Vater auf Bierkästen damals schon gestanden. Und so hat es sich Ganze dann einfach cool entwickelt. Und die hatten Bock drauf. Und klar gab es auch Gastronomen, die gesagt haben, ja, nee, brauchen wir nicht oder weiß nicht. Aber es gab auch viele, die uns halt einfach uns als Person gefeiert haben, dass wir das so in jungem Alter machen. Aber auch klar die Idee, dass dann, ja, da ist nie da, das brauchen wir. Und so haben wir da dann einfach weitergemacht. Und das ist nach wie vor, ist der Lorenz halt jetzt in Nürnberg, unserer zweiten Stadt, unterwegs und geht in die Restaurants rein. Da machen wir es aber schon schlauer, dass nicht einfach so blind in irgendwelche Restaurants rein, sondern dass wir uns erstmal einen Grundstamm aufbauen mit Gastronomen, die wir über Events, Veranstaltungen und so weiter kennen. Und die leiten uns dann Stück für Stück an andere weiter oder durch irgendwelche Multiplikatoren, die super in der Gastronomie vernetzt sind, die uns dann sagen, ey, guck mal da, geh zu dem, sag einen schönen Gruß von mir. Und so wird man dann einfach weitergeleitet.
Ja. Dann aber nach wie vor sehr viel Direktakquise, also nicht über Google Ads oder was auch immer, sondern wirklich noch sehr, sehr viele Gespräche.
Genau, also Lorenz will, wie gesagt, die ganze Zeit Gespräche, was wir aber auch trotzdem machen, ist halt viel über Instagram, da kommen auch eben Gastronomen an, Fragen rein. Er sagen, ah ja, ich habe von dem und dem gehört, habe die Insta-Story gesehen, was ist das Ganze, können wir nur austauschen. Dann ist aber meistens so, weil wir sind einfach Freunde davon, das Ganze zu zeigen, nicht irgendwie online jetzt eine Demo aufzusetzen, sondern sind dann vor Ort und zeigen es dem, weil die Gastronomen das Handwerk, das schätzt einfach, wenn man da vor Ort ist und denen es zeigt und so weiter.
Ja. Jetzt hast du ja auch das Thema Steuern und Buchhaltung schon angesprochen als Herausforderung. Ja. Wie ist denn da euer Setup auch im Hinblick auf Tools gerade?
Ja, also wir haben so Geschäftskonto, haben wir Finem. Das ist quasi eine Online-Bank, wo eigentlich jetzt bei uns aus dem YFN-Netzwerk eigentlich sehr, sehr viele haben. Und wir sind damit auch super zufrieden. Wir hatten auch jetzt schon mal das Angebot von der Commerzbank, solche größeren Banken, sage ich mal. Aber für uns langt erstmal Finem. Also es hat alle Anbindungen zu unserer Buchhaltungssoftware. Wir haben da den Vorteil, dass Mentor von uns, ich sag mal ein Stück weit, unsere Buchhaltung übernommen hat und der macht das Ganze mit Dativ. Oh, also okay. Dass wir quasi direkt eine Anbindung haben und da haben wir dann einen super Überblick drin über unsere ganze Buchhaltung, können da unsere Belege hochladen und dann wird das Ganze eigentlich relativ automatisiert strukturiert.
Oh. Und Rechnung schreibt ihr?
Genau, das können wir auch über Finne machen.
Okay. Das heißt, da erstellt ihr die Rechnung, schickt die raus.
Genau.
Dann ist mit Data verbunden und alles, was ihr an Belegen, also wenn der Lorenz da irgendwie dann auch Geschäftsessen in dem Restaurant hat, wie auch immer, alles, was er dann an Belegen mitbringt, packt ihr direkt bei Data dann rein.
Genau. Was halt viel, also wo unser hauptsächlicher Zahlungsverkehr abläuft, ist Stripe, weil wir da dann eben die Abos haben und dort läuft das Geld dann halt automatisch wieder auf unser Finem-Konto drauf.
Ja. Und wer macht dann bei euch Umsatzsteuervoranmeldung, die EÖR, dann die Steuererklärung? Macht das dann euer Kontakt?
Ja. Okay. Genau, also da haben wir einen ganz normalen Steuerberater. Ja. Also unser Kontakt, unser Mentor ist quasi nur ein Stück weit für die Buchhaltung, aber auch viel mit der Kommunikation mit dem Steuerberater. Da haben wir ganz normal Steuerberater, der das Ganze übernimmt. Und da ist auch Lorenz ein Stück weit der Ansprechpartner. Also das haben wir so aufgeteilt, dass er eben auch die ganzen Belege hochlädt und so weiter. Weil sonst wäre es wieder so ein Riesengefreck, okay, ich habe hier 3 Belege rumliegen, er hat noch 4 und so weiß er, okay, ich muss jetzt vom Jakob hier noch die 4 Belege holen und kann das dann einfach hochladen.
Okay. Welche Tools habt ihr sonst noch im Einsatz?
Unser Stack oder wo quasi unser Herz von Gainback Lead ist, in ClickUp. Mhm. Das ist quasi unser Management-System, wo wir jetzt eben auch unsere Praktikanten, Werkstudenten eben clean definiert haben, okay, das sind unsere Jahresziele, das sind unsere Quartalsziele, unsere Monatsziele und haben da einfach ein schönes OKR eingerichtet, jeder mit seinen wöchentlichen Tasks, wo man dann auch schön Tasks hin und her verschieben kann und dann sieht man einfach, ah, okay, das funktioniert. Mhm. Wir managen da auch noch unsere LinkedIn-Posts drinnen, unser Insta-Content, also das funktioniert da richtig, richtig gut. Und sonst natürlich halt ChatGPT, das ist mittlerweile halt auch so ein zentral wichtiger Punkt, den wir einfach haben, damit arbeite ich jeden Tag. Entwicklungsumgebung nutze ich Cursor, das ist quasi halt Microsoft, also Visual Studio Codes mit KI-Anbindung, dass man da eben auf KI-Modelle zurückgreifen kann und einfach viel, viel schneller entwickelt. Für unser CRM und Sales-System nutzen wir Pipedrive. Mhm. Wir hatten da ein Sales-Coaching und da hat uns eben unser Coach quasi nahegelegt, ey, für den Anfang braucht ihr jetzt noch keinen HubSpot und so weiter. Das ist viel zu teuer erstmal für euren Use-Case. Da langt Pipedrive auch und ich glaube, da zahlen wir 14 € im Monat. Und das ist halt schon cool, dass du siehst, ah, okay, da hast du jetzt einen extrem guten Überblick über deine Deals, über deine Kontakte, die du hast. Ja. Und ich glaube, das ist es eigentlich. Also
E-Mail-Marketing, habt ihr das nochmal gesondert?
Nee, also E-Mail-Marketing machen wir tatsächlich nicht wirklich. Also wir hatten mal gedacht, okay, jetzt setzen wir mal eine größere Kampagne auf. Aber sind wir bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen.
Okay. Ja. Ja, dann vielleicht ist ganz spannend, dass du Finum erwähnt hast. Wir machen ja auch jedes Jahr einen Geschäftskontovergleich und die sind quasi als Testsieger dort auch unterwegs. Also insofern kleiner Vorsprung vor Vivid beispielsweise, die auch ein sehr, sehr kostengünstiges und leistungsstarkes Konto anbieten. Also gerade mit dem Fokus auf Online.
Ja.
Also du hast ja die Commerzbank erwähnt, wer halt quasi eine Filiale braucht, wegen Bargeld, wegen Krediten. Der muss natürlich sich dann anderweitig orientieren und da dann eben vielleicht auch zweigleisig fahren.
Genau.
Ja, Setup nochmal als Stichwort. Du hast ja auch eine eigene UG gegründet mittlerweile.
Ja.
Warum?
Also wir haben uns ja im Vorfeld viel damit beschäftigt, okay, was wollen wir jetzt gründen? Und dass wir tatsächlich eine GmbH und eine UG gegründet haben, war eigentlich nur der Fall, weil wir durch Wettbewerbe und so weiter genug Kapital hatten, um sagen zu können, ey, wir können jetzt hier auch was Gescheites gründen und müssen jetzt kein Kleingewerbe oder Personengesellschaft anmelden. Mhm. Und dann haben wir uns halt informiert, okay, welche Konstrukte gibt's da? Was ist, wenn ich mit meiner Privatperson direkt eine GmbH gründe? Wie ist es da, wenn man jetzt zum Beispiel das Unternehmen verkauft? Welche Steuern fallen da an? Und da haben wir halt relativ schnell und Sachen sind mir darauf aufmerksam geworden, ey, es macht eigentlich Sinn, wenn du bei deiner Privatperson erstmal eine UG gründest und die UG hält dann die Anteile an deiner GmbH. Wenn du zum Beispiel das Unternehmen verkaufst, hast du halt nur einen Steuerprozentsatz von, ich glaube, 1,5%. Genau, der theoretisch anfallen würde, wenn wir zum Beispiel Gameback verkaufen würden, anstelle von, ich glaube, 28%.
Ja, ist auf jeden Fall deutlich höher, weil du ja, es wird ja wie quasi, wenn du Dividendenerträge oder Aktien verkaufst, ne? Genauso wird es dann im Prinzip besteuert. Ja. Ich glaube 25 und dann noch ein bisschen Aufschlag.
Ja. Nee, das war das eine und halt auf der anderen Seite, weil halt auch unser Mentor gesagt hat, ey, setz es einfach mal gescheit clean auf, dann habt ihr später weniger Kopfschmerzen. Und bis jetzt sind wir da völlig fein mit, haben da alles richtig gemacht und können wir jetzt, wenn wir theoretisch noch was anderes gründen wollen, halt direkt mit der UG das Ganze machen.
Ja, ja. Ja, ihr habt natürlich ein bisschen doppelte Kosten, ne? Also die UG ist ja auch nicht ganz umsonst. Also auch einen Jahresabschluss machen, hält sich aber noch in Grenzen. Wo würdest du sagen, liegt das momentan?
Ja, also ich weiß noch, ob man das sagen darf, aber so für die UGs und so weiter machen wir das eigentlich viel selbst,
okay.
Weil da laufen keine Transaktionen drüber,
ja.
Sondern du hast halt einfach die 100 Euro, die mal an Finem gehen,
ja.
Und der Rest ist halt, ja, können wir uns eigentlich gut selbst beibringen und das ist halt auch cool, da mal in die Thematik reinzugehen, okay, was musst du da überhaupt abgeben? Und da ist halt das Coole, durch unser Netzwerk haben wir da coole Steuerberater, das haben wir mal kennengelernt, die uns da for free einfach supporten, uns genau sagen, ja. Ah, okay, und das müsst ihr machen. Und bis jetzt haben wir da wirklich keine Probleme mit gehabt, weil es halt einfach nicht so groß ist. Da ist jetzt keine Riesenbilanz, die wir machen müssen. Aber das Coole ist halt, weil du dich da mal reinfuchsen musst, weißt du jetzt, okay, so stelle ich eine Bilanz auf.
Ja.
Und das bringt halt extrem viel, dass du einfach ein Grundverständnis dafür bekommst, okay, das steckt jetzt eigentlich da dahinter.
Ja. Dann nehmen wir das gleich als Anknüpfungspunkt. Woher nimmst du denn dein Wissen? Beziehungsweise wie bildest du dich weiter?
Ja, also am Anfang hatte ich es viel einfach mit YouTube gemacht, YouTube-Bücher, dass ich darüber halt mein ganzes Wissen rausziehe. Mittlerweile sage ich, ist es fast zu 90% halt echt ChatGPT, dass ich da halt mit verschiedenen Deep Research und so weiter halt da in verschiedene Thematiken reingehe. Aber was halt unschlagbarer Punkt ist, ist einfach, wenn du in deinem Netzwerk Leute hast, die sich extrem gut mit einer Sache auskennen. Also wenn du jetzt jemanden zum Beispiel für Social Media suchst, da wird dir ChatGPT nicht die perfekte Antwort liefern, wie du jetzt deine auf dein Startup zugeschnittenes Social Media Strategie am besten aufsetzt. Klar gibt's hier gute Anhaltspunkte und auch, sag mal, Sachen, wo du mitarbeiten kannst, aber dass halt wirklich fundiert ist, brauchst du jemanden, der das tatsächlich schon so gemacht hat. Und da ist halt LinkedIn ein Mega-Tool, weil du halt einfach Leute hast, die so krass, so viel weiter im Game sind als du und die du halt einfach anschreiben kannst. Und wenn du da persönlich nahbar und nett bist, antworten die dir in 9 von 10 Fällen, ehrlich gesagt. Und da kannst du dann halt super schnell Meetings aussetzen und dann einfach deine Ideen und Fragen schildern. Und die Leute wollen dir helfen und das ist halt super spannend.
Hm. Wo siehst du denn deine größten Schwachpunkte?
Ich glaube halt viel, wenn ich jetzt sehe, es läuft vielleicht nicht ganz so gut oder man sieht, ey, man hat jetzt so einen Downtag, dass dann halt ein Stück weit manchmal der Kopf in den Sand gesteckt wird. Aber das Coole ist halt bei der Startup-Achterbahn, sage ich mal, da hast du halt die Tage, wo es halt alles geil läuft und es läuft mega und du denkst, du bist der Allerbeste. Und dann am nächsten Tag hast du halt ein Ding, das funktioniert jetzt vielleicht noch nicht so gut. Warum ist es so? Und dann geht's halt wieder runter. Aber da habe ich für mich halt jetzt echt gecheckt, das ist part of the game und wenn du einfach weitermachst, dann wird es funktionieren. Was vielleicht noch eine Schwachstelle ist, sage ich mal, dass man halt zu viel gleichzeitig machen will. Mhm. Dass man halt zu oft ein Stück weit vielleicht ja zu shiny objects sagst, wo du sagst, ey, du hast deins eigentlich und du willst, okay, ich muss einfach nur weiterlaufen. Mhm. Aber dann kommt halt von links auf irgendeinem Event kommt eine coole Sache, wo du sagst, ah, okay, das ist aber auch eigentlich sehr, sehr geil. Und dann kommt hier noch was. Und dass man da einfach öfter einfach lernt, ey, nein zu sagen. Sagen, ich hab meins und es passt. Und aber das ist, sage ich auch, ey, ich bin 19, ich kann noch so viel ausprobieren. Aber das ist auch ein Stück weit immer ein Dilemma, was du hast. Es gibt so viele coole Sachen, aber du kannst nicht alles gleichzeitig machen.
Ja. Dann da vielleicht noch zum Abschluss, eine Frage habe ich dann auch noch. Du hast ja ChatGPT angeführt, hast du auch einen Buchtipp? Also gibt es gerade oder gab es ein Buch in letzter Zeit rund um das Thema Entrepreneurship, das du gelesen hast und empfehlen könntest?
Ich würde nicht mehr sagen, so rund um Unternehmertum, weil ich finde, da gibt's halt, das ist alles immer so gefühlt das Gleiche. Du hast immer so, ja, fokussier dich auf eine Sache und mach das Ganze. Was ich ein extrem gutes Buch finde, was dich überall weiterbringt, egal ob im Persönlichen oder jetzt im Unternehmerischen, ist Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Da lernt man quasi einfach nur die Grundpersönlichkeiten, die Charaktereigenzüge von Menschen, wie Menschen funktionieren, wie sie denken. Und das finde ich halt super spannend, weil es halt einfach funktioniert. Es ist so simpel wie einfach lächle oder so. Oder sag den Namen von deinem Gegenüber, solche Dinge. Und das bringt echt in jedem Aspekt von deinem Leben, bringt dich das wirklich weiter. Und das nehme ich mir jeden Monat einfach zur Hand, gehe das durch und schaue, ah, okay, das sind so Sachen, wo ich vielleicht wieder ein Stück weit mehr Fokus drauflegen sollte.
Ja.
Und das kann man überall halt einfach anwenden. Und ich glaube, das ist echt eine sehr, sehr gute Empfehlung.
Ah, spannend. Dann würde mich noch interessieren, weil du bist ja auf LinkedIn ja schon erfolgreich, also du hast viel Resonanz dort. Hast du da ein paar Tipps?
Ja, also LinkedIn ist wirklich einfach nur Consistency. Nichts anderes. Ich habe damals vor so 2, 2,5 Jahren damit angefangen, einfach so ein bisschen meine Reise zu teilen. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, okay, die Leute interessieren sich nicht über dein Produkt. Die wollen nicht wissen, was für coole App-Features du hast. Die wollen nicht wissen, wie das jetzt funktioniert und solche Sachen, sondern die wollen einfach nur deine Story hören. Warum machst du das Ganze? Was ist dein Antrieb? Welche Fails hast du? Welche Wins hast du? Und das einfach cool teilen in einer super nahbaren und jetzt, sag mal, nicht abgehobenen Art und Weise. Und dann folgen dir die Leute, dann haben die Bock drauf, dann liken die dich, dann wollen die mit dir in Austausch gehen. Und darüber haben wir halt super viele Mentoren kennengelernt, super viele Business Angels, die ja potenziell interessiert werden, auch Kunden gewonnen, wo du sagst, ich habe nie gesagt, dass ich darüber Kunden gewinnen will, ja. Aber trotzdem kommen da irgendwelche Leads, Inbound-Fragen rein, wo, ey, richtig cool, was ihr macht, ich würde euch da gern supporten, ich kenne da jemanden, der für den es super interessant wäre. Und du musst halt über LinkedIn nicht verkaufen, sondern du kannst einfach sagen, ich teile meinen Journey mit einem System dahinter, das komme ich auch gleich, und dann funktioniert das Ganze. Aber das Wichtigste ist halt, dass man dran bleibt. Und für mich habe ich halt so das System aufgesetzt, dass ich 3-mal in der Woche posten will. Und den Fehler, den ich so vor 6, 7 Monaten noch gemacht habe, dass ich halt jeden Tag quasi meinen Post für den gleichen Tag schreiben wollte. Ich habe gesagt, ey, ich gehe jetzt früh um 8, setze ich mich hin und schreibe eine halbe Stunde einen Post und poste dann direkt um 8.30 Uhr. Das hat in 9 von 10 Fällen nicht funktioniert, weil dann bis du erst um 8.15 Uhr dazukomme, dann ist dir nichts eingefallen, dann war der Post nicht gut genug, du hast kein Bild gefunden und dann war halt schon so gefühlt 10.30 Uhr und dann, ja gut, jetzt bringt's auch nichts mehr zu posten.
Ja.
Und mittlerweile mache ich es echt so, dass ich mir unter der Woche in ClickUp einfach Ideen notiere, sag, ey, das war spannend, da drüber kann man schreiben, das macht Sinn. Und am Freitag nehme ich mir dann so eine halbe, dreiviertel Stunde raus und schreibe mir einfach ein bisschen ausführlicher Stichpunkte dazu zu dem Thema. Und am Sonntag habe ich so von 10 bis 11 bis 12 eben einen Blog drin, wo ich mich wirklich hinsetze und die Posts ausformuliere. Und da ist halt ein riesen Benefit, weil ich schon Notizen, Bullet Points und so weiter habe, die ich verwenden kann.
Ja.
Und ich weiß mittlerweile, okay, so kann ich eine Hook aufsetzen, dass sie gut funktioniert, dass sie spannend ist. Dann, also wie ich meine Posts strukturiere, ist eben eine knackige Hook. Bringe da zum Beispiel oft mein Alter mit rein, weil das halt einfach sehr gut zieht. Mhm. Irgendwelche Zahlen, das zieht einfach auf LinkedIn.
Ja.
Da mache ich eine zeitliche Einordnung. So letzte Woche waren wir da und da unterwegs, waren auf dem und dem coolen Event. Und das ist einfach mein Learning, mein Benefit, mein Mehrwert, den ich dann an die Leser mitgebe. Und das ist eigentlich schon das ganze Hexenwerk. Und das Coole ist halt, durch ChatGPT kann man das Ganze halt super leicht vortrainieren. Und das mache ich dann schon, dass ich sage, okay, ich strukturiere den jetzt durch. Sag mal, mach dann schon 80% postreif und packe dann ein ChatGPT rein. Und auf Basis von meinen vorherigen Beiträgen baut er mir halt einen guten Beitrag zusammen. Und da mache ich dann noch kleine Verbesserungen und plane das Ganze dann für die nächste Woche. Und so kann ich halt wirklich super einfach und strukturiert 3 Posts die Woche rausbekommen. Es läuft halt, ja, ohne dass ich was machen muss.
Ja, cool. Wir hatten auch eine Folge zum Thema LinkedIn hier im Podcast und da war auch ein wichtiger Tipp und das ist ganz spannend, weil das dein Learning auch reflektiert. Einfach nicht gleich veröffentlichen, am nächsten Tag einfach nochmal lesen,
ja,
letzte Anpassung vornehmen und dann veröffentlichen. Also wirklich nie eigentlich direkt posten, sondern wirklich nochmal setzen lassen, lesen und dann geht's raus.
Genau, ja, ich meine, wenn man jetzt auf einem Event war oder irgendeine coole Neuigkeit hat, dann jetzt nicht ewig warten, sondern halt einfach raushören. Aber so, wenn man sagt, man will da eine Struktur reinbekommen, das über einen längeren Zeitraum machen, nicht nur 2 Wochen. Ja. Ich habe auch schon viele gesehen, die haben dann gesagt, sie wollen jetzt von 0 auf 100 jeden Tag posten und haben dann nach einer Woche aufgehört, weil es einfach nicht stemmbar ist, sondern da halt echt mit ein bisschen Plan und Verstand rangehen und sagen, ey, ich nehme hier Zeit dafür, strukturiere das ganze Plan und dann ist es wirklich kein Hexenwerk.
Ja. So, dann lass uns jetzt nochmal zu einem abschließenden, ganz wichtigen Teil aber auch kommen. Wir haben ja in Deutschland die Herausforderung, dass wir immer weniger Menschen haben, die gründen wollen. Also die Gründungszahlen sind seit Jahren rückläufig. Und gleichzeitig haben wir auch immer noch oder haben wir immer weniger junge Menschen in Deutschland. So, deshalb aber auch an dich die Frage, wie ist denn die Stimmungslage? Wollen junge Menschen eigentlich noch gründen?
Ja, also das kann man eigentlich relativ einfach beantworten. Ich würde ja sagen. Man muss auf der einen Seite sagen, ich lebe in einer extremen Gründerbubble und ich sehe halt nur Gründer so die ganze Zeit, auch viele Junge. Aber ich habe zum Beispiel in meiner ehemaligen Schule, gibt es da jetzt so einen Gründerwettbewerb, wo eben Klassen in der 9. und 10. Klasse eine eigene Startup-Idee innerhalb von einem Monat entwickeln und das Ganze dann vorstellen. Mhm. Und da war ich letztes Jahr als Jury eben drin und war wirklich erstaunt, wie unfassbar gut die Ideen sind, was für eine Power dahinter steckt, wie viele Gedanken die sich da gemacht haben. Und das war jetzt nicht nur da, sondern das sehen wir mittlerweile für jeden Schulen in ganz Deutschland. Und das Coole ist halt, es gibt mittlerweile so viele und auch extrem, ich sag mal, fundierte Möglichkeiten und Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler, um halt auch mit 15, 16, 17 theoretisch da schon Startup-Luft zu schnuppern. Mhm. Und da treffen die halt auf echt extrem gute Resonanz, dass sie sagen, ey, in der Schule, wir lernen so viel, ich sag mal, nicht mehr zeitgemäßes Zeug, aber wir haben eigentlich eigene Ideen, aber wissen nicht so genau, wie wir es umsetzen wollen. Und da eben jetzt hier so mittlerweile die Kluft geschlossen wird, dadurch, dass halt eben die jungen Leute auch sehen, ey, ich habe da Ansprechpartner, ich kann da was machen, auch wirklich was umsetzen wollen. Und ich bin da super zuversichtlich, dass es in den nächsten 3 bis 5 Jahren noch viel, viel größer wird, dass noch viel, viel mehr junge Leute gründen werden, mhm, weil halt auf der einen Seite die Ansprechpartner da sind, aber eben auch durch Social Media. Das ist ein extrem großer Hebel, da es da einerseits viel, viel mehr Vorbilder gibt. Leute sehen auch andere junge Leute, gerade in Deutschland, hey, das sind welche, die machen es auch schon. Also klar muss man da differenzieren zwischen den, ja, hier get rich quick Leuten und irgendwelche Coaches, die dir da was verkaufen, ja, wollen. Zwischen denen, die sagen, ey, ich habe ein richtiges Startup, ich will dir nichts verkaufen, ich will einfach nur mein Journey so teilen. Und dass Leute halt da ein Stück weit noch inspiriert werden, sind, ey, ich habe auch eine eigene Idee, mhm, und weiß nicht genau, wie ich es umsetzen soll. Und da merke ich jetzt auch bei mir, ich habe auch angefangen, auf Insta ein bisschen zu posten. Da haben Leute so in meinen DMs dann gefragt, ey, ich habe hier eine Idee, was hältst du davon? Kennst du dich damit aus? Wie würdest du da rangehen? Und das ist halt mega cool, dass man da selbst so ein bisschen andere Leute inspirieren kann dabei, die sehen, ey, ich möchte auch was gründen, der hat es schon gemacht, okay, ich mache jetzt das und das und gründe auch.
Ja, spannend, dann haben wir vielleicht in ein paar Jahren da einen kleinen Aufschwung, wenn das so weitergeht. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, dass dann eben diese Euphorie nicht nach der Schule, ne, in dem klassischen Karriereweg dann sonst verloren geht.
Ja.
Aber ihr seht das ja auch in eurem Netzwerk, das hat ja auch, weil es sich ja auch richtet an Leute unter 25 und das wächst ja. Also insofern sind da ja die Zeichen positiv.
Genau.
Deshalb das vielleicht verknüpft mit der Frage, was wird denn gegründet? Du hast uns ja ein paar tolle Ideen von jungen Gründern mitgebracht.
Ja, also es ist super divers und differenziert, also in jegliche Richtung. Was jetzt gerade extrem cool ist, in meinem Netzwerk eben gegründet wird, ist zum Beispiel ein Prebiotic-Getränk, Spaßgetränk, das heißt Pop-It. Das ist super cool, das ist halt einfach mit Apfelessig, ja, ich sag mal eine Limo quasi, die aber keinen Zucker hat, sogar 6 Gramm Ballaststoffe, solche Sachen. und die halt einfach einen coolen Vibe vermittelt. Und das wird von der Noor Idelbi, die kommt auch aus dem YFN. Und das ist halt super spannend, dass man sagt, in so einen Markt reinzugehen, wo ich sag mal, da ist es super hart, da sind so große Player drin. Und da halt als 20-Jährige einfach reinzugehen und sagen, ey, ich revolutioniere den jetzt komplett. Das finde ich mega spannend. Was noch richtig cool ist, ist Bullet Point. Das ist von der Linda Büscher. Die hat eine App entwickelt, wo man quasi aus Texten in der Schule extrem smart Stichpunkte rausziehen kann und so einfach lernt, ah, okay, so kann ich einen Text besser systematisch zusammenfassen. Jetzt aber auch mit Erweiterungen von KI und so weiter, dass man da aus dem Gelernten Karteikarten erstellen kann und somit lernt. Die hat, ich glaube, mittlerweile 60.000 User, die das Ganze verwenden. Also das ist mega spannend. Oder auch, was ich extrem cool finde, ist bei mir aus der Nähe, aus Schweinfurt, gibt's einen Inder, der quasi mit 19 nach Deutschland gekommen ist, mittlerweile 23 ist, der Daria Shah. Und der hat jetzt, wo wir ihn auch ein bisschen supporten, eine Kontakte-App entwickelt, die heißt Card. Und damit kann man halt, wenn man auf Events geht und so weiter, sich viel leichter mit Leuten connecten, sieht, ah, okay, da habe ich die getroffen, das sind Notizen dazu, kann mir noch eine Erinnerung senden, solche Geschichten und verliere halt nie mehr quasi in Kontakt. Und das Besondere finde ich da halt, dass man quasi nach Deutschland kommt, der hat jetzt als einer der ersten quasi das Recht gehabt, eine UG gründen zu dürfen als ausländischer Student. Und das ist halt mega cool, dass es trotzdem von Bürokratie und so weiter trotzdem möglich ist, sowas bei uns umzusetzen.
Mhm. Ja, und dann natürlich auch dein Unternehmen, ne?
Ja, klar. Und natürlich Gameback. Da wollen wir halt einfach die Gastronomie einfach supporten, die sichtbarer machen, weil wir halt einfach sehen, dass Restaurants, Hotellerie und so weiter, das ist so ein wichtiger Bestand von unserer Kultur in Deutschland. Und die hat während Corona extrem gelitten.
Ja.
Und die wollen wir halt einfach wieder helfen, dass sie durch uns eine jüngere Zielgruppe einfach erreichen können, ohne wirklichen Aufwand.
Mhm. Auch ganz spannend bei den Vieren, die du jetzt vorgestellt hast. Also okay, ihr seid ein rein männliches Gründerteam, aber du hast jetzt auch zwei Startups genannt, wo es Gründerinnen gibt.
Ja.
Das ist ja auch etwas, wo gerade im Startup-Umfeld das irgendwie bei 18-20% so rumdümpelt. Also insofern vielleicht auch da eine gewisse Umkehr, dass wir es schaffen, auch dieses Potenzial, ne, was einfach da ist, zu nutzen, dass sich auch Frauen.
Ja, aber das ist wirklich noch ein extrem großes Problem. Also auf den ganzen Events, da ist es wirklich so, dass es 85-90% sind einfach Männer. Und das ist super schade, weil eben genau solche Beispiele wie jetzt Linda und Noor, da sieht man halt, dass die Mädchen und Frauen genauso gut können, wenn nicht sogar besser, Startups zu gründen. Und das hoffe ich, dass es sich in den nächsten Jahren da echt noch auf jeden Fall stark verbessert.
Mhm. Du hast ja auch schon jetzt ein paar Mal anklingen lassen. Preisgelder sind auch eine Möglichkeit, um gerade auch in jungen Jahren das Startup zu finanzieren. Ihr nehmt ja regelmäßig an Wettbewerben teil. Ja, warum könnt ihr das empfehlen?
Ja, also ich glaube, der allererste Wettbewerb, wo wir da waren, war Startup Teams. Da haben wir einfach mal im Internet auf YouTube geschaut, ey, gibt's da Wettbewerbe, weil wir halt gehört haben, man kann eigentlich schon Preisgelder gewinnen und sind dann relativ schnell auf Startup Teams gestoßen, wo eben 7x10.000 Euro quasi rausgehauen wird. Und das ist halt brutal viel Geld, wo wir dann gesagt haben, ey, da müssen wir auf jeden Fall teilnehmen. Und das war halt so ein extremer Boost, den wir damals gehabt hatten, als wir gewonnen hatten. Wir haben tatsächlich auch zweimal gewonnen, also einmal mit der Englischlernplattform, die ich als erstes gegründet habe, und dann mit Gainback. Und so hatten wir halt dann, sagen wir mal, Startkapital, um jetzt eine GmbH gründen zu können. Weil wie hätten wir sonst 25.000, klar, kannst du auch mit 12,5 eine GmbH gründen, aber für uns war das Ding, ja, okay, jetzt haben wir Kapital und können damit auch was machen.
Ja.
Und das ist natürlich ein Punkt, warum wir so an den ganzen Wettbewerben teilnehmen, aber eben auch auf der anderen Seite, weil da immer extrem coole Leute sind. Also wir sind so, als wir mit 16 eben angefangen haben, waren wir in Würzburg auf einem Gründerstammtisch und das ist so das erste Event, wo wir halt mal in dieses ganze Networking und Netzwerk aufbauen reingekommen sind. Und da sehen wir halt immer den größten Benefit, wenn wir auf solche Veranstaltungen gehen. Du hast Leute, die tauschen sich mit dir aus, haben eigene Ideen, können dir super gutes Feedback geben. Und helfen dir dann schlussendlich weiter. Mhm. Und da haben wir im ersten Jahr eigentlich so gut wie nichts anderes gemacht, als auf Events zu gehen, um uns halt ein lokales Netzwerk aufzubauen, von dem wir halt heute immer noch profitieren und sind da jetzt einen Schritt weitergegangen, um halt auf größeren Wettbewerben auch zum Beispiel so mal einen Ralf Dümmel oder so kennenzulernen, aber zu gucken, ah, okay, wie ticken die jetzt, was da der Unterschied, in welche anderen Sphären können die dich noch reinheben? Und das ist halt immer ein enormer Boost.
Ja, spannend. Was würdest du sonst noch als wichtige Anlaufstellen für junge Gründer empfehlen?
Ja, also ich sag mal, für junge Gründer, die noch in der Schule sind, ist Startup Teens Jung Gründet, klar YFN, aber es gibt auch noch Business at School. Mhm. Das würde ich sagen, sind so die vier wichtigsten Anlaufstellen, gerade Jung Gründet und Startup Teens für die Wettbewerbe. Bei Jung Gründet kann man eine Reise in Silicon Valley gewinnen. Plus ist da auch ein extrem gutes Netzwerk außenrum. Business School habe ich nicht teilgenommen, aber ich kenne ein paar, die daran teilgenommen haben. Und da ist genau das gleiche, extrem gutes Netzwerk. Preise weiß ich ehrlicherweise nicht, was man da gewinnen kann, aber wird bestimmt auch nicht schlecht sein. Und halt YFN, gerade sich einfach mit jungen Gründern zu umgeben, das ist super. Was ich sonst noch machen würde, wenn man jetzt sagt, man hat eine Idee, man möchte damit jetzt rausgehen, ist mal zu gucken, gibt's bei mir in der Nähe lokale Acceleratoren. Mhm. Bei uns in Schweinfurt zum Beispiel haben wir einen durchlaufen, wo du halt wirklich die einzelnen Phasen von einer Startup-Gründung, von so einer Reise mal durchläufst und siehst, ah, okay, daran habe ich zum Beispiel noch gar nicht gedacht. Setz hier mal eine Marketingstrategie auf, hier eine Vertriebsstrategie, plus findest neue Mentoren, kommst du einfach ein bisschen strukturierter voran. Und oftmals gibt's da auch Preisgelder wieder hinten dran. Also in Schweinverbands auch 5.000 Euro, die du als Erstplatzierter gewinnen kannst. Und das boostet dich halt immer enorm voran und gibt dir eine Motivation nochmal. Ah, okay, nice, da glauben Leute an mich. Du kannst da weitermachen, das ist geil.
Ja. Was würdest du dir vielleicht noch wünschen, um den Gründungsgeist bei jungen Menschen zu verbessern? Vielleicht auch in Richtung Politik. Was bräuchte es noch? Was würde helfen?
Ja, also ich würde echt sagen, diese Steuerthematik, gerade Bürokratie, klar sagt jeder, Bürokratie abbauen und so weiter, aber das wäre wirklich ein enormer Hebel, weil du da schon auf der einen Seite halt viel Zeit rein investieren musst, wenn du sagst, ey, ich muss das und das selber machen, auf der anderen Seite sind es halt Kopfschmerzen, weil du vielleicht denkst, habe ich da irgendwas falsch gemacht, macht das so Sinn? Dass man das wirklich noch viel, viel schlanker und einfacher macht, wie zum Beispiel in Estland drüben, die haben das ja wirklich extrem gut schon aufgesetzt, dass man da einfach online eine GmbH gründen kann, solche Sachen und nicht jetzt zum Notar und so weiter rennen muss, sich in und so weiter in verschiedenen Registern überall einzeln einschreiben muss, sondern dass das halt automatisiert über eine Plattform gehen würde, wo man sich halt auf die wichtigen Dinge fokussiert.
Das ist ein guter Punkt. Ne? Mir geht da gerade eine Nachricht heute Morgen aus dem Radio durch den Kopf, dass die CSU sich das Logo, wie Markus Söder ein Döner isst oder am Dönerstand Spieß steht, sichern lassen hat. Also wir sehen so ein bisschen, wo die Prioritäten da irgendwie ja verteilt oder gelegt werden. Insofern ja, wäre da so meine, bin ich jetzt nicht ganz so optimistisch, dass da das, was wir bald haben, aber ich kann das nachvollziehen, ja. Aber Politiker müssen das tatsächlich auch dann mal wirklich in Angriff nehmen und fokussieren.
Genau. Das ist ein extrem großer Punkt. Plus, was ich noch glaube, dass wir trotzdem, wir haben Probleme und so weiter in Deutschland, aber dass uns noch extrem gut sind und das gut geht und dass wir das halt auf der einen Seite noch ein Stück weit mehr wertschätzen sollen und deswegen halt als Motivation sehen, ey, größer zu denken, wir können Probleme lösen und wir es, die jungen Gründer, die werden, die lösen müssen und dass man da einfach so den Motivations- oder Anschub gibt, halt einfach viel, viel größer noch denken zu können. Man sagt, ey, du hast alle Möglichkeiten mittlerweile über Nacht theoretisch irgendwas Großes umzusetzen und da einfach dran zu glauben. Es wird dauern, man wird auch bestimmt mal scheitern, aber das gehört alles dazu, glaube ich. Und wenn man einfach weitermacht, kann man nur erfolgreich werden.
Tja, jetzt hast du fast schon die Antwort auf meine allerletzte Frage, Jakob, vorweggenommen, weil ich würde von dir ganz gerne dann trotzdem nochmal hören, was möchtest du denen mitgeben, die jetzt vielleicht eher hadern oder zweifeln, ob eine Gründung etwas für sie ist?
Ja, also da gibt's nur eine Antwort drauf. Ich glaube, es ist immer wert zu gründen. Klar ist es anstrengend, es macht vielleicht manchmal auch keinen Spaß und manchmal geht es ja auch im Sack und denkst, scheiße, ich könnte doch eigentlich was anderes machen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, die Erfahrungen und die Skills, die ich während der Gründung gemacht habe, hätte ich in der Zeit in keinem anderen Beruf, in keinem Studium so gemacht wie jetzt beim Gründen. Und das Coole ist ja, wenn du halt früh startest, hast du ja eigentlich auch viel Zeit, Gründen, die Skills und das Ganze dir beizubringen. Ja. Und das hilft dir halt dein komplettes Leben lang, wenn du weißt, ey, ich kann was programmieren, ich kann Vertrieb, ich weiß, wie ich vor Leuten rede, ich weiß, wie ich mit Leuten umgehe. Und wenn du das einmal gelernt hast, wer soll dir das nehmen? Und das lernst du, glaube ich, in keiner anderen Schule, sage ich jetzt mal, wie im Gründen. Und deswegen einfach machen, wirst nicht bereuen.
Jakob, vielen Dank.
Danke dir.
Und vor allen Dingen euch weiterhin viel Erfolg, vor allen Dingen neue Dinge, die ihr lernt, dass ihr euch entwickelt. Und du hast ja gesagt, ne, wenn man das tut, dann kommt der Erfolg, ist dann im Prinzip eigentlich ja eher einfach nur ein Ergebnis. Ne? Es ist dieses, sich an neue Dinge ranwagen, neues Lernen, natürlich auch zu fokussieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Lektion, die du ja auch genannt hast, ne? Sich nicht andauernd ablenken zu lassen, sondern zu schauen, ne, was hilft mein Kunden wirklich weiter? Ihr gebt euch OKRs, das heißt, ihr setzt euch Ziele, müsst dann natürlich definieren, wie ist der Weg dahin? Und der kann, und das hast du ja gesagt, das geht mal hoch und runter, das ist eine Achterbahnfahrt, aber dabei auf jeden Fall weiterhin, ja, vor allen Dingen viel Spaß und Freude.
Danke dir.
Und danke dir auch, dass du dich um weitere junge Gründer kümmerst. Du hast ja gesagt, ne, auf Instagram bist du unterwegs, die Leute schreiben dich an. Du bist bei den Programmen mit dabei, gibst Feedback. Also auch dafür vielen Dank und weiter so.
Mach ich.
Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt zu gründen oder auch die Reise von Jakob zu verfolgen, dann findet ihr ihn auf LinkedIn. Falls ihr im Gastronomiebereich gründet, nutzt doch die App, die Jakob entwickelt hat, auch für euch, für eure Social-Media-Kanäle beziehungsweise Social-Media schon direkt besser dazu nutzen. Wenn ihr Themenwünsche zum Podcast habt, schreibt uns gerne an podcast@4-gründer.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine tolle Bewertung da. Empfehlt die Folge weiter. Und ansonsten viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.